Shutter Talk, der Podcast. Rund um und über Fotografie. Von und mit Florian W. Müller.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shutter Talk. Die Pausen zwischen den Folgen werden immer länger. Ich werde versuchen, dagegen was zu tun. Mal gucken, ob es klappen wird. Aber ich bin mit einem neuen Gast im Gespräch. Und wir steigen da direkt mal ein. Und dieser Gast ist Jan-Ole Schmidt. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Florian.
Wir beide kennen uns über WhiteWall, da arbeitest du, komme ich gleich drauf. Aber du arbeitest nicht immer nur bei WhiteWall, sondern du bist auch selber Fotograf. Ich sage das, du verneinst das manchmal, wenn ich sage, du bist Fotograf.
Ja, ich mache Fotos, das stimmt. Insofern bin ich Fotograf. Ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten damit, mich selber als in diese Riege der Fotografen selber zu erheben. Aber ich bin vielleicht tatsächlich ein Fotograf.
Wir vielleicht formulieren was anders. Du fotografierst.
Ja, das stimmt.
Das gilt aber für wahrscheinlich mindestens jeden zweiten Menschen auf dieser Erde. Was das für einen Unterschied macht und warum es vielleicht auch hilft, diese Flut der Fotografie, um mal ein bisschen genauer hinzugucken und es einem Fotografen auch helfen kann, dass auf einmal jeder fotografiert. Da sprechen wir heute drüber. Wir sprechen viel über deine Arbeiten. Wir sprechen aber auch mal hier und da über WhiteWall, ohne dass das jetzt so eine Werbesendung werden soll. Denn nur mal auch kurz zu erklären, wer du bist der Produktmanager bei WhiteWall. Was machst du da?
Ich bin der Teamleiter im Produktmanagement bei WhiteWall und kümmere mich dadurch um das Produktsortiment generell. Das ist das, was ein Produktmanager tut. Da gehört natürlich vieles dazu, wie neue Produkte sich ausdenken oder zu entwickeln, auf die Webseite zu bringen, sich über die Preise Gedanken zu machen. Es gehört aber noch viel mehr dazu, wie zum Beispiel Produkte zu erklären. Das kann man auf der Webseite tun. Das kann man auf Vorträgen tun, auf Messen tun. Also ich bin da auch durchaus immer mal unterwegs für WhiteWall. Und habe zwei sehr gute Mitarbeiter, also einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, mit denen ich das gemeinsam mache.
Ich spreche deswegen auch hier und da mal über WhiteWall, wobei man diesen Namen auch durch andere Produktionsfirmen ersetzen könnte, weil für mich der Wert eines produzierten Bildes, also ob das jetzt an die Wand kommt oder ob das in Buchform erscheint oder ob das, wie auch immer, auf jeden Fall gedruckt wird oder ausbelichtet wird, hat, glaube ich, so eine kleine Renaissance erfahren in den letzten Jahren wieder, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir so einer digitalen Bilderflut ausgesetzt sind. Und das ist eine feine Sache. Und was man da alles Mögliche machen kann, da sprechen wir auch mal drüber. Du hast ein, zwei Bücher mitgebracht. Eins erstmal nur im Kopf und in digitaler Form, ein haptisches Buch. Und über gerahmte Bilder möchten wir auch ein bisschen sprechen. Aber erstmal möchte ich wissen, wie du zur Fotografie gekommen bist. Was war denn zuerst da? War dein Job bei WhiteWall zuerst da oder war zuerst das Fotografieren da?
Das Fotografieren war zuerst da. Aber damals, das war im Studium noch, ich habe von 2003 bis 2008 studiert, also schon ein paar Jährchen her. Und da war das Fotografieren schon da, nebenbei mit einer kleinen, das weiß ich noch, es war eine Canon PowerShot, so eine silberne. Die war deshalb aber besonders, weil man schon so ein paar Dinge manuell einstellen konnte. Die war jetzt nicht komplett nur Automodus. Und da habe ich nebenbei ein bisschen angefangen zu fotografieren, aber ich würde sagen, das hat noch nicht so richtig viel mit dem zu tun, was ich heute unter meinem Fotografieren verstehe. Ja, aber ich habe damals schon angefangen zu merken, dass das Spaß macht und dass auch das Resultate hinterher anschauen Spaß macht. Ne? Das ist ja, man kommt ja mit etwas nach Hause, man geht los oder ich gehe los und habe vielleicht was im Kopf, damals noch nicht so konzeptuell oder seriell. Ich habe dann Dinge fotografiert, die ich schön fand oder die mich interessiert haben, was grundsätzlich erstmal gut ist, glaube ich, um anzufangen. Und da habe ich gemerkt, das ist was, was mir Spaß macht, was mich auch irgendwie zufrieden macht. Ja. Und genau, da fing das an. Also irgendwann zwischen 2003 und 2008.
Wenn man sich deine Bilder anguckt, ich bin jetzt mal in deinem Instagram-Account, da ist ja immer so ein Instagram-Account, so ein Schaufenster zu dem, was ein Fotograf so macht. Bei vielen, bei dir ist es auch so, bei mir ist es so, sind es immer nur Bruchteile und kleine Sachen.
Ja.
Das Gesamtwerk ist ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine, ist meistens viel, viel größer, was dahinter steckt. Und trotzdem kann man ein bisschen erkennen. Und bei dir sieht man doch einen starken Hang zum seriellen Arbeiten. Wenn ihr euch das mal angucken möchtet, der Account heißt zusammengeschrieben Jan Ole Schmidt, Schmidt mit DT. Ist Ole eigentlich der Rufname oder Jan Ole?
Also ganz offiziell müsstest du mich Jan Ole nennen, weil ein Bindestrich dazwischen ist, aber ich höre vor allem auf Ole, würde ich sagen.
Da habe ich bisher alles richtig gemacht.
Hast du.
Ich sage immer nur Ole.
Ja, genau. Jan Ole war früher immer eher so ein schlechtes Zeichen, wenn der volle Name benutzt wurde. Deswegen gerne einfach nur Ole.
Jan Ole, da weiß man schon, okay.
Ja, ja, oh, oh.
Nein, serielles Arbeiten. Also ich finde dieses Schaufenster, wenn man Instagram so nennen möchte, ist ein ganz praktisches, um einfach mal sich auch überraschen zu lassen. Und ich fange mit einem Bild an, was ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe von dir. Da hab ich habe es gesehen und habe gedacht, oh, das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Das ist, es heißt Reflection of a Ferris Wheel, also die Reflexion eines Riesenrads. Ich dachte zuerst, also es ist abstrakt, es ist ein abstraktes Bild oder eine Abstraktion, hat ein bisschen was von der Meeresschnecke auf dem ersten ganz, ganz flüchtigen Blick auf dem Telefon.
Okay.
Wenn man genau hinguckt, sieht man schon, es ist eine Reflexion in Wasser von etwas, was leuchtet. Blau und ja, noch ein paar andere Farben sieht man da. Und diese Art der Fotografie sieht man bei dir sehr häufig. Das heißt, es ist nicht das figurative Element, dass ich sehe etwas, ich erkenne es, ich fotografiere es und andere erkennen auch das, was ich fotografiert habe, sondern es ist dieses Abstraktionsmoment, dass man sich eher auf Formen, auf Farben und vielleicht nicht primär, das musst du mir gleich erklären, aber vielleicht auch auf dem zweiten Gedanken sich dem Rätselhaften widmet. Ist auch wieder so ein großes Wort, aber es ist eben genau das, was ich sage. Also es ist nicht etwas, du fotografierst einen, keine Ahnung, einen Vogel und jeder sieht, ein Vogel, sondern hier die Reflexion von einem Riesenrad und es ist erstmal völlig egal, ob es ein Riesenrad ist oder nicht, weil das Bild selber ohne die Geschichte dahinter ist nur ein Bild von etwas abstraktem, blau leuchtenden auf schwarz.
Ja.
Auf der anderen Seite sieht man dann wieder ein anderes Bild, das ganz aktuelle gerade hier, einen Brückenpfeiler von der Deutzer Brücke hier in Köln. Da sieht man ziemlich klar und deutlich, was es ist. Wie gehst du an sowas ran oder gehst du überhaupt an sowas ran oder lässt du dich einfach nur visuell treiben durch deine Umgebung?
Also das ist wie immer oder wie so oft unterschiedlich. Es kommt drauf an sozusagen.
Danke.
Also sehr präzise Antwort. Vielleicht für die Spiegelung von dem Riesenrad, das ist nichts, wonach ich in dem Moment gesucht habe. Das habe ich gesehen, das war im Prinzip auf dem Weg nach Hause. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkam, hatte die Kamera dabei, was häufig so ist. Und da habe ich das gesehen und fotografiert. Das ist jetzt so kein Teil einer Serie. Ich kann mich allerdings erinnern, dass ich ein Foto gemacht habe von auch wahrscheinlich der Deutzer Brücke in die andere Richtung, nämlich zur Deutzer Kirmes. Die Kirmes hat sich gespiegelt im Rhein. Hier ist es das Riesenrad am Rheinauhafen beim Schokoladenmuseum. Das hat sich in diesem Yachthafen da gespiegelt. Insofern sind es zwei Bilder, die irgendwo ähnlich sind. Also springe ich da offensichtlich drauf an. Das ist so ein Moment, der für mich dann entscheidend ist, wenn ich Bilder mache und du hast eben das serielle Fotografieren angesprochen. Oft merke ich dann, dass ich auf bestimmte Dinge anspringe. Das ist dann gar nicht zwingend bewusst. Ja? Und in dem Fall war das auch so. Ich fand es schön, ich fand es faszinierend. Ein bisschen spielerisch habe ich das dann fotografiert und natürlich mehrere Bilder gemacht. Dieses habe ich am Ende ausgewählt. Da ist es dann ein bisschen auch eben der Zufall mit im Spiel gewesen. Bei der Brücke oder dem Brückenpfeiler ist es ja gar nicht die Brücke selber, die man sieht. Man sieht den oberen Teil eines der Brückenpfeiler, wo jetzt diese Stahlseile dran sind, die die Brücke halten. Und da ist es ein bisschen anders gewesen. Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, was ist denn in Köln vielleicht etwas, was für mich so ein fotografisches Projekt werden könnte. Bin ja jetzt seit 4 Jahren ungefähr in Köln, also immer noch dabei, die Stadt zu entdecken, auch noch dabei, mich an Köln zu gewöhnen ein Stück weit. Und da gibt es, natürlich könnte ich jetzt rumlaufen und einfach Köln fotografieren und das wäre auch irgendwie in Ordnung, aber das ist nicht das, was ich machen möchte. Für mich ist so ein gewisses Konzeptionelles dabei, eine Idee und auch dann das Suchen, das finde ich ganz, ganz spannend, auch am seriellen Fotografieren, dass ich dann suche nach Motiven, nach Blickwinkeln und das heißt nicht mal, dass ich das unterwegs mache, das mache ich zum Teil auch in Büchern. Ich habe auch 2 oder 3 Bücher von Fotografien von Köln. Das kann auch im Prinzip Google Maps sein, wo man eben sucht oder ich kam im Gedächtnis. Wo bin ich denn mal vorbeigekommen? Und das ist mir dann irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und hier ist so die Idee, Ausschnitte von Orten zu fotografieren, die mir im Gedächtnis sind, die mir vielleicht, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, auch ins Auge gesprungen sind. Also diese Deutzer Brücke ist ja recht eindrucksvoll, wenn man mal drüber läuft. Also diese Pfeiler sind einfach super massiv und die Brücke überspannt ja nun mal auch den ganzen Rhein. Also das ist jetzt keine Brücke über einen kleinen Bach. Das ist
gut so, die nicht in der Mitte vom Rhein aufhört.
Das ist gut, das ist praktisch einfach an dieser Brücke. Das hat mir so gefallen. Und natürlich ist es gar nicht so leicht. Jetzt könnte ich einen Hubschrauber mieten und daran fliegen, aber in dem Fall habe ich natürlich ein Tele benutzt. Dadurch hast du aber diesen interessanten Effekt, dadurch, dass du so weit weg bist und der Winkel sehr flach ist, mit dem du auf diese Brücke dann guckst, macht es so ein bisschen den Eindruck, als wäre ich fast auf der Höhe gewesen. Mhm. Ja. Da kommt tatsächlich dann wieder ein anderer Aspekt oder ein Aspekt von einem anderen Projekt, das ich, glaube ich, gar nicht zeige irgendwo, das ich ganz früher mal gemacht habe, während meiner Studienzeit vielleicht sogar noch oder kurz danach. Das waren Wolkenfotos. Da gibt es einen ähnlichen Effekt. Wenn du mit Tele sehr flach fotografierst, kannst du Wolkenfotos machen, die wirken, als wärst du im Flugzeug. Und das ist eben hier auch der Einsatz. Es gibt auch ein Bild, das habe ich jetzt noch nicht gepostet. Vielleicht mache ich das jetzt demnächst mal anlässlich des Podcasts vom Kölner Dom, von den Domspitzen. Ja, und das ist so eine Idee dahinter, die werde ich jetzt mal weiter verfolgen mit unterschiedlichen Orten.
Also ich habe, wenn ich an die Domspitzen denke und an das Thema Fotografieren, würde ich sagen, auf gar keinen Fall.
Ja,
Finger weg,
verstehe ich.
Das ist dermaßen tot fotografiert und es ist so Klischee aufgeladen. Und das
absolut.
Ist gerade hier, was Köln angeht, wer war es? Max Regner war es, der gesagt hat, der Hamburger zeichnet sich aus durch eine starke Heimatliebe. Aber im Vergleich zum Lokalpatriotismus des Kölners nimmt sich die Heimatliebe des Hamburgers aus wie Selbstzerfleischung. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und genau das ist das. Du musst nur irgendwo auf der Welt. Ich war in New York und stehe auf dem Empire State Building. Und es war Karneval, ich war mit meiner Mutter da und hatte mir aus Gag eine rote Clownsnase aufgesetzt, für ein Foto natürlich. Und sofort kommt irgendjemand an mir vorbei, oh, Lorenzson, ne Kölner, super, krieg direkt Pippi in den Augen. Und der Kölner Dom hat diesen Effekt, home is where the dome is.
Ja.
Ist das nicht auch ein Aspekt, der dich vielleicht zögern lässt, ein Bild von den Kölner Domspitzen zu machen? Oder warte, ganz kurz ausreden, oder suchst du möglicherweise einen Winkel, eine Perspektive, eine Art zu fotografieren, die das neu definieren kann?
Puh, neu definieren, das so hoch würde ich, glaube ich, nicht ins Regal greifen. Ich denke, wenn ich meine Idee verfolge, dass Gebäude oder Orte in Köln, die mich beeindruckt haben oder beeindrucken, die im Gedächtnis sind, die für mich zu meinem Köln gehören, dann kann ich den Dom nicht weglassen. Ja, also so rum gesehen muss ich den Dom fotografieren. Ich bin sozusagen gezwungen, das zu tun. Und er ist ja auch beeindruckend. Er ist auch schön. Und die Domspitzen ist immerhin nicht der ganze Dom. Also vielleicht ist dieser Ausschnitt, ich gehe davon aus, dass der auch schon fotografiert wurde, habe ich nicht recherchiert, ist für mich in dem Moment auch egal, weil der Versuch, etwas zu tun, was noch nie jemand vorher getan hat, das kann man sich zur Aufgabe machen, aber vielleicht lässt man es auch und ist damit glücklicher. Insofern, der Dom gehört für mich einfach dazu. Ich zeige dir das Bild mal im Anschluss an unsere Aufnahme heute. Dann bin ich mal auf deine Reaktion gespannt. Dein Blick gerade.
Ich glaube, das ist in einem der Ordner, die du mir geschickt hast, tatsächlich.
Da stimmt, da war
ich
drin.
Ich habe wirklich gezuckt, ja. Ich bin da ehrlich, weil, ja. Nochmal, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng und vielleicht auch zu streng mit Köln, ich weiß es nicht. Ich bin geborener Kölner, das ist auch der Unterschied. Du bist,
ja,
du bist zugezogener, ja. Wir nehmen ja generell jeden mit offenen Armen auf, aber trotzdem
sogar
ist
mich.
Ein Unterschied. Sogar so ein aus Oldenburg kommst du, ne?
Ja, genau.
Aus Oldenburg in Oldenburg,
ursprünglich.
Nicht das andere
Oldenburg. Nein, aus dem großen Oldenburg. Aus dem großen.
Nein, aber das ist so gerade dieses Motiv, gerade diese Domspitzen, vielleicht auch das, was man... Es ist auch eine totale Übersteigerung, als Reduktion nennen würde, aber es ist keine Reduktion. Es ist einfach das symbolischste Element des Kölner Doms, das sind die verdammten Domspitzen.
Das stimmt.
Und das ist, wenn ich dieses Bild sehe, ich sehe sofort irgendeinen dieser, ich nenne jetzt nicht das Adjektiv, was mir im Kopf ist, aber diese Souvenir-Fotoläden, die es in der Kölner Innenstadt gibt, nimm dieses Bild. Lass es bei euch bei Whitewall vielleicht auf Holz printen oder sowas.
Ich weiß genau, was du meinst.
Du kannst es verkaufen. Nicht für eine große Marke, aber.
Vielleicht kann ich so noch ein bisschen Geld kommen. Ja, sagen wir mal so, das Projekt fängt ja gerade erst an und ob jetzt das Bild vom Dom am Ende drin bleibt, das wird sich zeigen, vielleicht nicht, aber der Dom muss drin sein.
Aber mach doch mal. Also, ich finde das Thema, generell finde ich das Thema spannend. Ich bin ja, will jetzt gar nicht hier so verknöchert rüberkommen. Ich habe mal mit befreundeten Fotografen eine Challenge gemacht, indem wir, das war allerdings nicht hier in Köln, sondern das war in London, dass wir uns ein Areal suchen, fest abgesteckt, so ein Quadratkilometer Innenstadt, keine Ahnung, rund um was auch immer für eine Sehenswürdigkeit, die Tower Bridge zum Beispiel, also wirklich zentral, Downtown. Und eine Stunde Zeit und jeder Fotograf muss in diesem Areal Fotos machen. Und nachher setzt man sich zusammen und vergleicht. Und natürlich, wenn du dich auf so eine Aufgabe einlässt, hast du schon im Kopf, nicht so plakativ zu fotografieren, sondern schon irgendwie dich auf das zu fokussieren, was vielleicht auch deine Fotografie ausmacht. Also wenn es bei mir wäre, wären es irgendwelche mehrfach belichteten Abstraktionen oder was auch immer. Das ist spannend und sowas kriegt man bestimmt auch beim Dom hin.
Ja, das würde mal. Wir können ja mal losziehen zum Dom und können das mal ausprobieren. Also, aber im Grunde ist meine der Ansatz in dem Moment in dieser Serie oder dieser Serienidee. Ich würde jetzt noch gar nicht mal von einer. Es gibt zwei Bilder. Ja, also ich weiß nicht, ob das schon eine Serie ist.
Ich glaube nicht. Drei ist eine Party und
Serie
fängt bei fünf an.
Wir sind jetzt gerade wirklich bei der noch sehr jungfräulichen Serie, aber die Idee ist ja, da mein Blick auf Köln irgendwie einzufangen oder zu zeigen. Also da wird sich vielleicht auch noch was tun in der Serie. Das ist, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich, dass man da am Anfang noch so ein bisschen nachjustiert, ne? Und ob das jetzt alles in der Nacht aufgenommen wird zum Beispiel oder ob es schwarz-weiß ist, da ist ja schon der erste Unterschied. Die Brücke habe ich in schwarz-weiß, die Deutzer Brücke, der Dom gibt natürlich auch eine schwarz-weiß Version davon. Aber also da sind wir noch sehr am Anfang.
Ja, also nochmal, einfach machen ist immer erstmal gut.
Ja.
Und wenn sich das entwickelt, manchmal in der Rückschau wundert man sich, in welche Richtung sich was entwickelt. Kann ja alles vorkommen. Du warst übrigens dabei, als ich Bilder vom Dom gemacht habe. Wir haben, ich mache ja ab und zu so ein paar Videos für euch, für Whitewall, wo ich sage, warum ich welches Motiv auf welche Papiersorte am liebsten drucke und was dahinter steckt für eine Idee. Und da waren wir in Köln unterwegs. Und ich habe mehrfach Belichtungen gemacht, auch vom Dom, allerdings nur vom Fundament des Doms, also von so einem kleinen Teil der Grundmauer quasi vom Dom. Und die Bilder sind mittlerweile auch fertig. Und natürlich sieht man nicht, dass das der Kölner Dom ist. Aber ich habe die Bilder auch hier in Köln Leuten gezeigt. Und da ging es erstmal nur um die Abstraktion, um die Mehrfachbelichtungen. Und sich dann Kölner Interessenten oder Menschen gesagt habe, das ist übrigens hier, das ist der Kölner Dom. Da gehen sofort die Augen auf.
Ja, ja.
Super. Und das Bild kriegt eine noch nicht mal eine Meta-Ebene, weil es ist nicht Meta, sondern es ist wirklich auf die Fresse. Ach, der Kölner Dom, na herrlich, ne, liebe ich sofort. Es ist egal.
Okay, ich merke schon, der Dom ist das heikelste Motiv der Serie.
Kommen wir mal ein bisschen vom Dom weg und sprechen über abstraktere Sachen. Ich bin selber ein ganz großer Freund von abstrakter Fotografie. Ich mag das Rätselhafte in Bildern erzeugen, aber auch mir selber angucken. Und bei dir sieht man da auch viel von. Nehmen wir mal auch wieder ein Bild von Insta gerade hier. Yellow Apples Seen Through a Green Flower Vase. Also Vasen spielen auch eine wichtige Rolle in deinem
Leben. Sind ein wichtiger Teil meines Lebens offensichtlich.
Aber das ist auch ein sehr schönes Ab. Das könnte auch irgendwo, keine Ahnung, eine Unterwasseraufnahme von einem Tümpel sein, ja, wo Licht reinfällt. Eine schöne Changierung zwischen Grün und Gelb und man sieht diffuses Licht in dem Bild. Wie entstehen abstrakte Bilder bei dir?
Also die Blumenvasen-Thematik, die entsteht dadurch, dass meine Mutter sehr viele Blumenvasen hat und auch sehr viel buntes Glas. Und wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern, dann gehe ich natürlich auch da mit einem fotografischen Blick durch die Welt oder durch das Haus. Und Farben sind immer was Besonderes und hier war es in dem Fall, weil wir jetzt gerade über das Motiv sprechen, meine Eltern haben einen Apfelbaum, der hat dieses Jahr unglaublich viele Äpfel produziert und wie alle Apfelbäume dieses Jahr. War eine gute Apfelsaison. Auf jeden Fall sind diese Äpfel dann aufgesammelt worden von meinen Eltern und die können aber gar nicht so viele Äpfel essen, wie da vom Baum kommen. Dann lagen die auf einem Tisch auf der Terrasse. Und dann habe ich erst diesen Tisch fotografiert mit den Äpfeln. Das fand ich schon toll. Der hatte so ein bisschen so Tropfen waren auf den Äpfeln vom Regen. Sah sehr schön, sehr frisch aus, dieses Gelb. Und ja, das war dann aber irgendwie nichts. Und dann war ich drin und habe mir das nochmal angeschaut von drin und dann irgendwie diese grüne Vase gesehen. Und dann, das ist, glaube ich, ein Reflex. Wenn ich solche bunten Gläser sehe, dann gucke ich da durch. Weil ich wissen will, wie sieht das denn aus? Das ist diese Neugier. Ich glaube, das ist oft gerade auch bei abstrakten Motiven, obwohl man ja gar nichts plakativ zeigt, ist es trotzdem die Neugier, die mich damit, also die dazu geführt hat, dass ich mich damit beschäftige. Wie sieht denn jetzt das aus, wenn ich da durchgucke? Ja, also so ganz, so wirklich spielerisch. Gibt ja andere abstrakte oder Blumenvasen oder Blumentöpfe waren das. Ich glaube, die Serie hattest du im Kopf oder die wo ich so, wo ich Blumentöpfe völlig außerhalb des Fokus fotografiert habe. Ja, also sehr blurry, sehr farbenfroh. Auch da habe ich mich spielerisch dem sehr, sehr spielerisch genähert. Und es gab diese Fülle an Blumentöpfen und die fand ich toll und diese Farben haben mich fasziniert. Aber jetzt bin ich kein Blumentopffotograf in dem Sinne, ja. Ich muss jetzt nicht Blumentöpfe ablichten. Könnte man auch machen, stilllebenmäßig. Keine Ahnung, ich will das jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass meine Art, das zu fotografieren, die Art ist, wie man ab jetzt Blumentöpfe fotografieren sollte. Ja, aber es entstehen sehr bunte Farbenflächen.
Wenn man das nur macht, da kann man auch keinen Blumentopf mitgewinnen. Es tut mir leid, 5 Euro.
Genau, da ist jetzt aber was fällig.
Ja, das ist, ich kann sowas nicht liegen lassen. Also sehr viel abstrakter Arbeiten, sehr viel auf das Thema Schwarz-Weiß und Farbe. Bunt hast du gerade gesagt, ist ganz wichtig. Das hat meine Augenbraue zucken lassen, weil du hast auch einen großen Hang zum ausgeprägten Schwarz-Weiß-Fotografieren. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf. Was man nicht bei dir sieht, also zumindest nicht auf den ersten, auf den zweiten, auch nicht auf den dritten Blick, sind Menschen.
Ja.
Da haben wir was gemeinsam. Ich fotografiere Menschen sehr selten, weil es sich so ergibt. Ich sage immer, ich möchte da mehr von machen. Mhm. Das passiert auch hier und da mal. Bin aber dann manchmal doch froh, wenn ich so für mich beröseln kann und mir viele Stunden für ein Bild Zeit lassen kann. Was ist der Grund, warum du so wenig oder ich habe so ziemlich gar keine Menschen vor der Linse hast?
Es gibt so gut wie keine Fotos, die ich gemacht habe. Wenn dann im familiären Umfeld, da habe ich schon das mal gemacht, aber da ist natürlich auch die Verbindung zu den Personen dann eine andere. Es liegt weniger daran, dass ich keine Menschenfotos, sage ich mal, kann ja ein Porträt sein oder Bilder, wo Menschen etwas tun, machen. Also es liegt nicht daran, dass ich sie nicht machen möchte, grundsätzlich. Ich glaube, hat sich bisher nicht so ergeben und wenn ich drüber nachdenke, ist auch eine gewisse Scheu da, muss ich sagen. Ja, also ich habe, und es gibt wirklich einige Motive, ich könnte dir jetzt mindestens 2 oder 3 konkret beschreiben, wie die Personen aussahen, wo es war, warum ich die interessant fand. Und ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen und zu fragen, kann ich ein Foto von ihnen machen? Und das liegt ein bisschen auch daran, dass mir da die Erfahrung fehlt. Ich wäre, glaube ich, dann auf sehr unsicherem Terrain unterwegs. Aber ich würde das schon gerne machen eigentlich. Ich verstehe aber genauso den Punkt, den du gesagt hast, dieses alleine unterwegs sein, vor sich hin bröseln oder tüdeln, würde man sagen bei uns. Das ist natürlich auch irgendwie eine Art zu fotografieren, die toll ist und wo man wirklich für sich ist, alleine ist, seinen Gedanken nachhängt. Und das ist mit einem Model zum Beispiel, das ist ja ein ganz anderes Fotografieren. Ja. Insofern kommen da so ein paar Dinge zusammen, aber es stimmt, ja, ich habe so gut wie keine Menschen bisher fotografiert.
Ein ganz großer Fotograf, der sehr viele Menschen fotografiert hat, ist leider jetzt vor kurzem gestorben. Martin Paar ist gestorben. Ich habe das große Glück, dass ich ihn noch kennenlernen durfte dieses Jahr beim Yeast Fotofestival in Italien. Da hatte er 2, eigentlich sogar 3 Ausstellungen und eine Buchvorstellung zusammen mit Jan von Holleben und so weiter. Und da habe ich ein paar Tage nicht an seiner Seite, aber ich war da, er war auch da und man hat sich hier und da mal unterhalten. Und ich habe festgestellt, dass jemand, der so viel Menschen fotografiert und so nah dran ist auch an den Bildern, der muss gar nicht laut sein oder muss ständig auf Menschen zurennen, sondern der Martin Paar war, also da in Italien, ganz zurückhaltend, unfassbar neugierig, aber erst dann, wenn man mit ihm auch mal 2, 3 Worte gewechselt hat. Also da haben ja einige Fotografen ausgestellt bei dem Festival dieses Jahr. Er hat sich mit jedem und mit jeder länger unterhalten und so, dass ich den Eindruck hatte, den hat das tatsächlich interessiert. Der war einfach neugierig, was andere Kolleginnen und Kollegen denn so machen und was sie tun. Ganz, ganz leise. Fand ich toll. Also schade, dass er verstorben ist. Was du allerdings fotografierst, sind zwar keine Menschen, aber es sind Schaufensterpuppen.
Das stimmt. Das ist noch am nächsten dran.
Ja, das dachte ich nämlich auch gerade, weil ich habe hier ein Bild gefunden bei dir, die Golden Lady ist, glaube ich, keine Schaufensterpuppe.
Doch, ist sie.
Okay. Aber das ist eine, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es eine aktuelle Serie, an der du gerade arbeitest, ja. Die du auch gerne ausbauen möchtest.
Genau.
Wie kommt man dazu, Schaufensterpuppen zu fotografieren?
Ja, gute Frage. Ich glaube, auch da ist es wieder die Neugier gewesen und dieses Beobachten, weil wir sind, und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen hochtrabend, aber wir sind im Grunde ja umgeben von Schaufensterpuppen, von dieser Parallelwelt der Puppen, die irgendwie inszenieren, die für uns da sind, um uns Kleidung zu präsentieren. In der Regel geht es ja um Kleidung, mal klassische, mal ausgefallenere. Und man läuft so an denen vorbei und guckt da mal hin. Aber irgendwann hat es angefangen, dass ich die mir genauer angeguckt habe. Und da gibt es welche, die sind sehr abstrahiert. Das ist vielleicht einfach nur wie eine runde Form, die ist dann der Kopf. Und dann der Rest ist sehr abstrahiert und da sind dann die Klamotten drauf. Andere sind sehr menschlich dargestellt, mit sehr detaillierten menschlichen Zügen. Und dann haben sie automatisch auch eine Art Mimik oder einen Gesichtsausdruck. Die können ja auch in ihrer Position mit den Händen verändert werden. Teilweise interagieren sie vielleicht so ein bisschen miteinander. Und ich habe mir irgendwann einfach vorgestellt, was wäre denn, wenn das eigentlich so eine Parallelwelt ist? Wenn die sich unterhalten, wenn die Gedanken haben. Vielleicht, die stehen ja den ganzen Tag im Schaufenster und gucken sich Leute an, die vorbeilaufen. Ja, wie ich. Und ich liebe das, wenn ich im Café sitze, gibt es manchmal vorne wie so ein Tresen, an dem du auf so einem Barhocker sitzen kannst, an der Scheibe. Und wenn du Glück hast, ist draußen so ein Platz oder eine Straße, wo viele Leute langlaufen, wo viel passiert. Total schräge Leute, ganz normale Leute, dann regnet es und die Leute rennen rum, weil sie nicht nass werden wollen. Und so eine Schaufensterpuppe macht das doch den ganzen Tag. Und irgendwie, das macht doch was mit der. Ja, also ich will die jetzt natürlich nicht über die Maßen vermenschlichen. Trotzdem, als ich angefangen habe, mich mit diesen Gedanken zu beschäftigen, und der kam wirklich mehr oder weniger zufällig, dann ist das interessant, finde ich. Und dann sehe ich da auch wirklich viele unterschiedliche Schaufensterpuppen. Und dann dachte ich, warum porträtiere ich die nicht mal?
Ein bisschen spooky ist das schon.
Ja, ich weiß. Ich komme mir auch gerade ein bisschen weird vor, wenn ich dir das so erzähle. Das ist auch tatsächlich oft die Reaktion. Was fotografierst du denn so? Ja, ich fotografiere in Köln, ich fotografiere Züge, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, Flugzeuge kommen wir vielleicht auch noch zu und Schaufensterpuppen. Und spätestens da kriege ich so einen weirden Touch. Mhm. Und deswegen ist es mir fast
zu Recht,
umso mehr, ja. Aber tatsächlich ist es mir umso mehr deshalb ein Bedürfnis, die Serie weiter zu betreiben, weiter zu fotografieren und am Ende auch in Buchform zu bringen, wo ich dann dem Ganzen auch noch Kontext geben kann. Das ist ja auch das Tolle an einem Buch. Ich habe die Möglichkeit, einen Text zu schreiben und Verbindungen zu schaffen über Doppelseiten und was auch immer, um damit zu beweisen, dass das durchaus interessant ist und ich kein Weirdo bin.
Also man muss das wirklich aus der Creepy-Ecke mal rausholen. Ich bin gespannt, wenn da ein Buch draus wird, was da alles drin sein wird. Aber es gibt dann nur dieses eine Bild, was ich von dieser Serie bisher gesehen habe. Das ist eben diese Goldene Lady. Und das finde ich, das ist ein total starkes Bild. Weil das ist so eine Mischung aus, ist es eine Oscar-Statue, ist es C3PO, ja, ist es eine Schaufensterpuppe, fehlender Hintergrund.
Tatsächlich gehört das Bild nur bedingt zu der Serie, weil es ist zwar im Zuge dieser Serie entstanden, entspricht aber eigentlich nicht der Serie an sich, dem Gedanken, weil es sehr abstrahiert ist, wie du schon gesagt hast. Es ist eigentlich eine goldene, am Ende ist es eine nackte goldene Schaufensterpuppe, ja. Und am Ende wird es eher darum gehen, solche Schaufensterpuppen zu haben, die Gesichtszüge haben, die menschlicher sind als dieses Beispiel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob in meinem Instagram-Account welche noch weiter drin sind. Auf meiner Webseite ansonsten sind ein paar drauf. Da kann man das schon mal sehen, wie das so aussieht.
Ja. Wir verlinken das natürlich, um auch in euren Köpfen den Ole aus dieser Ecke rauszuholen. Ja, es ist ja so. Also eine andere Ecke, in die man vielleicht auch gestellt werden könnte, das Thema hast du gerade schon angesprochen, das sind die Flugzeugbilder. Wir haben uns irgendwann mal darüber unterhalten und du hast gesagt, ich fahre demnächst wieder zum Kölner Flughafen und mache da nachts Fotos von Flugzeugen, wo mein erster Gedanke auch aha war. Warum? Also, es gibt Trainspotter, es gibt Planespotter und warum denn nicht? Aber dann bin ich mal mitgefahren und es geht tatsächlich darum, nachts am Flughafen landende und startende Flugzeuge zu fotografieren. Klingt erstmal banal, aber du machst das schon eine ganze Weile. Erzähl mal, wie der Anfang war und vielleicht auch, wie der Weg durch diese Serie ist. Und jetzt mündet das Ganze in einem Buch demnächst. Erzähl mal so ein bisschen den Werdegang von dieser Serie.
Ja, auch da war wieder das Spielen am Anfang eigentlich die Quelle dieser Serie. Ich hatte gar nicht vor, Flugzeuge zu fotografieren. Ich war oft da in Köln in Weidenpesch auf der Pferderennbahn mit ein paar Kollegen. Das machen wir bei Whiteboard manchmal, dass wir mit ein paar Kollegen unterwegs sind zum Fotografieren, um uns zu unterhalten. Und wie gesagt, dann sind wir mit der Kamera unterwegs. Und ich hatte da so ein bisschen die Idee, wegzukommen davon, immer im RAW zu fotografieren und hinterher alles in Lightroom noch bearbeiten zu müssen. Und habe rumgespielt mit den Einstellungen, den Schwarz-Weiß-Einstellungen meiner Kamera eigentlich. Und dann war das ein wolkenbehangener Himmel und dann flog oben ein Flugzeug vorbei. Das war im Landeanflug auf den Kölner Flughafen und ich habe einfach draufgehalten, mehr oder weniger, ja, und habe dann aber Gefallen an diesen Bildern gefunden. Das war sehr kontrastreich. In dem Buch, das ich jetzt gerade mache, plane, wird auch dieses erste Bild drin sein, ja, dass man den Ursprung davon mal sieht. Und dann bin ich über die Zeit, ich dann gesagt habe, okay, das ist ja irgendwie spannend, wie das aussieht, nachts Flugzeuge zu fotografieren, bin dann immer näher an den Flughafen rangerückt im Laufe der Zeit, bis ich dann irgendwann am Zaun stand sozusagen und da einige der Motive fotografiert habe. Die meisten sind sehr aus der Nähe, nicht alle, aber tatsächlich die meisten schon. Da ist mir erstmal bewusst geworden, wie nah man überhaupt rankommt in Köln an den Flughafen. Natürlich muss man aufpassen, dass man da nicht sich irgendwo bewegt, wo man nicht hin darf. Solange man nicht über Zäune klettert, passiert das aber auch nicht. Und das war der Anfang der Serie. Natürlich habe ich dann sehr viele Bilder gemacht oder ja auch sehr viele Ausflüge tatsächlich zum Flughafen gemacht Und dann entwickelt sich so eine Art, ja, so ein roter Faden dadurch. Also es war natürlich immer nachts, das Projekt heißt Night Flights, nachts oder abends, jedenfalls im Dunkeln. Und da hast du dann sehr unterschiedliche Lichtsituationen. Mal hängen die Wolken tief, mal hast du klaren Sternenhimmel, dann hast du Schnee. Ist auch nicht zu verachten, wie viel Schnee eigentlich ausmacht, wenn der von so einem hellen Flughafen beleuchtet wird. Das ist wie ein LED-Teppich, der unter dir ausgebreitet ist. Das ganze Gegend ist eigentlich beleuchtet. Und dann die Scheinwerfer werfen Licht in den Wolken, so ein Lichtkegel, der vor den Flugzeugen dann herfliegt sozusagen. Am Ende ist aber das, was mich fasziniert, nur zum Teil das Foto oder der Look der Serie, sondern diese Ästhetik, die Flugzeuge haben, wenn sie in der Luft sind, ja, und wenn sie starten und landen, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. So ein Start, da rollt das Flugzeug leise zum Startpunkt auf der Landebahn und dann geht der Lärm los, ja, dann gibt das Vollgas und startet durch und hebt ab, was ja auch eigentlich der Wahnsinn ist, so ein Riesending, hebt jetzt plötzlich ab mit Menschen drin oder mit Fracht drin. Und dann ist es aber irgendwie auch weg. Dann ist es so, dann hört man es erst nicht mehr, dann kurz danach sieht man es dann auch nicht mehr. Aber du weißt, okay, das ist ja da draußen, das ist irgendwo auf dem Weg irgendwo hin. Und die Landung ist ähnlich. Da kommt ein Flugzeug im Dunkeln, du siehst als erstes die Lichter, du hörst gar nichts. Du siehst ein Licht, du hast es ja auch gesehen, wir waren ja da, es schleicht sich so ein bisschen an. Und du hörst sehr lange, aber nichts. Und dieses Angeleucht, dieses, da kommt was auf einen zu, was Großes. Für mich hat das auch so ein Gefühl von, oh, was kommt denn da jetzt eigentlich? Muss ich mich jetzt verstecken irgendwie? Das ist so ein, und dann, aber auch so eine kindliche Aufgeregtheit. Weil wenn das Flugzeug über dich rüberfliegt und je nach Größe des Flugzeugs, in Köln hast du viele kleine Flugzeuge, aber du hast eben auch die 747, die Boeing 747, was ein gigantisches Flugzeug ist und ein Klassiker seit vor 50 Jahren oder vor mittlerweile über 50 Jahren zum ersten Mal gebaut und vor ein paar Jahren jetzt zum letzten Mal gebaut. 50 Jahre lang, ganz klassisch. Wer sich nicht so auskennt, das sind die riesen Jets mit dem Buckel oben drauf. Ja. Und da gibt es eben die Frachtversion von, die in Köln fliegt, von UPS. Und das ist so ein beeindruckendes Gefühl, wenn das so nah über einen rüberfliegt. Und das habe ich auch versucht eben einzufangen, diese ganzen Eindrücke, die ich gerade geschildert habe.
Ja, also das war wirklich faszinierend, weil genau wie du es gerade geschildert hast, ist ein bisschen wie ein Sonnenuntergang in der Wüste. Der kündigt sich auch an und es ist auch alles ganz schön, aber dann am Ende geht's wahnsinnig schnell. Mhm. Also der Teil, der dann noch schön ist mit der roten Sonne und dem farbigen Himmel, das ist dann zack weg. Und so war das da auch. Also es bahnt sich an, es kommt und dann kommt dieses Riesending und es ist laut und es ist auch ein bisschen erschreckend und beängstigend. Ein Freund von mir, der ist studierter Ingenieur, der sagte mir, es geht gar nicht. Also es ist physikalisch nicht möglich, dass sowas funktioniert. Also so ein Riesenflug, nein, auf gar keinen Fall. Doch, es funktioniert, man sieht's ja.
Es funktioniert zum Glück, ja.
Aber du hast mir netterweise quasi dieses Buch mal als PDF geschickt. Das ist auch noch nicht der letzte Stand der Dinge und ich war überrascht und auch sehr froh, dass die Bandbreite der Bilder so groß ist und so unterschiedlich. Man sieht Flugzeuge, wie sie weit weg sind und genau das, was du gesagt hast, der Lichtkegel vor dem Flugzeug. Man sieht ein Flugzeug in den Wolken, was so ein bisschen aussieht wie Aquarellwolken. Man sieht nur die Light Trails, also eine Langzeitbelichtung von einem fliegenden Flugzeug. Mit den blinkenden Lichtern zwischendurch, Flugzeuge am Boden, Flugzeuge in der Luft und so weiter. Also das Thema ist schon, man kann das sehr bunt spielen. Bunt ist nicht das richtige Wort, weil es sind alles Schwarz-Weiß-Bilder. Als ich mit dabei war, um zu fotografieren, habe ich gemerkt, Technik kommt da auch relativ schnell an ihre Grenzen. Ja. Also wir sprechen hier von einem Autofokus, wir sprechen oder von einem manuellen Fokus, wenn man es denn hinkriegt, aber das ist sehr, sehr schwierig, weil die Distanzen ändern sich ja im Millisekundenbereich. Ist es auch für dich wichtig, vielleicht aus einem neugierigen Aspekt raus, die Technik einer Kamera auszureizen?
Ja. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema auch in diesem Projekt und unter mehreren Aspekten eigentlich. Du hast es eben schon gesagt, die Flugzeuge bewegen sich natürlich sehr schnell, auch wenn sie beim Landeanflug jetzt nicht mehr wahnsinnig schnell sind, aber du hast immer noch so 250 km/h grob, die sie brauchen, um nicht runterzufallen. Also das müssen sie fliegen. Sie sind relativ nah dran, du hast wenig Licht, außer das Licht, was dich direkt anleuchtet. Aber da, wo der Fokus greifen muss, da hast du eigentlich wenig Licht am Flugzeug, plus dass das Gegenlicht eigentlich sogar noch stört. Da war ich am Ende tatsächlich selber überrascht, wie gut der Autofokus da greift bei modernen Kameras. Du hast aber eben trotzdem, um das Flugzeug auch noch zu sehen und nicht nur diesen Lichtfleck, musst du natürlich schauen, wenn das Flugzeug erstmal so ein Stück weit über dir ist, dann leuchtet es dich auch nicht mehr direkt an. Das heißt, dann kommt auch das Flugzeug ins Blickfeld und dann musst du mit sehr offener Blende fotografieren. Du musst den ISO hochschrauben. Das hätte man vom, keine Ahnung, 10 Jahren noch gar nicht gedacht, dass das geht. Also da sind wir im 50- und 100.000er Bereich unterwegs.
Was?
Also ja, musst du tun, weil du musst eben diese kurze Belichtungszeit ja erreichen. Ja, und dann ist eine Blende 1,8 oder 1,2, 1,4, irgendwie so um den Dreh, nötig, um dann diese Belichtungszeiten so kurz halten zu können, dass du das Flugzeug scharf abbildest. Und ja, das ist Nerdkram, aber das macht auch Spaß. Und jetzt denkt bestimmt der eine oder andere, ui, das rauscht doch, wie blöd.
Tut's.
Ja, tut's. Und ich habe auch immer mal den Spaß gemacht, ein unbearbeitetes RAW einfach in Farbe. Ich hab das nur als Story gepostet, ist natürlich so nicht Teil der Serie, aber um mal zu zeigen, wie bunt das eigentlich ist. Das ist schon fast eine Kunstform an sich. Aber du kannst Rauschen natürlich ein Stück weit korrigieren in der Post. Du kannst auch, und wenn du jetzt in Schwarz-Weiß umwandelst, ist das noch ein bisschen leichter, ein Rauschen auch als Stil, als Korn eigentlich zu betrachten. Ja, und das macht das Raue dieser Bilder zum Teil aus für mich. Ich glaube, wenn die clean wären, fände ich die gar nicht so toll. Dann würde ich wahrscheinlich noch Korn reinrechnen. Also ich nehme da diese ganzen technischen Restriktionen gar nicht so sehr als Restriktion, sondern als Herausforderung, wie du gesagt hast. Und das ist einfach am Ende spannend. Und das erzeugt dann auch diesen Look, der da in dieser Serie drin ist. Es gibt 2, 3 Bilder, die ich mit, da war irgendwie dann doch mehr Licht oder Langzeitbelichtung, da bist du, die diesen Korn, dieses Korn nicht haben. Das stört mich schon fast. Ja. Und vielleicht ist es auch ein Plädoyer dafür, das Rauschen zu akzeptieren und zu schön zu finden, zu nutzen.
Ja,
ja, genau. Also da kann man jetzt mit, und die KI macht da ja immer mehr Fortschritte auch zu entrauschen, aber das ist mir überhaupt kein Bedürfnis, das zu tun. Mhm. Ja. Insofern, da gab es noch andere technische Herausforderungen. Man muss dann noch automatisch eingebettete Korrekturprofile, die von der Kamera passend zum Objektiv in dem RAW fest eingebacken sind, mehr oder weniger. Die musst du rausnehmen, weil die erzeugen so ein ganz komisches Gitternetz in dem Korn am Ende. Ja, das ist, also da war auch dann noch, da habe ich da mit dem Kamerahersteller, Nikon ist es, kann man ja mal sagen, auch gesprochen, die konnten mir auch nicht helfen. Ich habe irgendwann im Internet irgendwo einen Hinweis gefunden und es gibt eine Software, die diese Profile löscht. Es gibt auch andere Softwares, wenn man die benutzt, kann man das deaktivieren. Lightroom kann das nicht, also brauchte ich dafür eine extra Software, um das rauszulöschen. Also insgesamt alles sehr, sehr spannend. Und ja, das ist auch Teil der Faszination dann am Ende.
Ja, also das, der letzte Punkt war tatsächlich ein bisschen nerdy.
Ja.
Aber ja, das macht es aber auch aus. Das ist ja genau dieses, ich habe eine Kamera und mache ein Foto. Ja, das kann man machen. Man kann aber auch gucken, was kann die Kamera mehr oder was kann sie ja nicht, oder? Ich glaube, Simon Puschmann war es, der mal den schönen Satz gesagt hat, finde den Fehler in der Kamera oder anders gedacht, finde das, was die Kamera nicht kann und nutze es.
Mhm.
Und damit ist die Kamera dann ja mehr als nur das, was ein Foto machen kann von dem, was ich sehe. Also vieles von dem, was du hier auch gerade jetzt erzählt hast.
Ja.
Und wenn wir über Korn reden und wenn wir über Langzeitbelichtungen reden oder in meinem Fall, was ich viel mache mit Mehrfachbelichtungen, wir nutzen eine Kamera, um etwas zu produzieren, etwas zu zeigen, was das bloße Auge eben so nicht sieht.
Ja.
Vielleicht solltest du dich mal an Leica wenden und eine ihrer Monochromkameras dafür mal ausprobieren. Ich glaube, das wäre ganz spannend.
Ja, vielleicht, das könnte auch spannend sein. Ja.
Ich hätte jetzt die neue, die Q3 Monochrom mit und habe mit der auch mal ein bisschen in einem hochgeschraubten ISO-Bereich fotografiert und war erstaunt, erstens, wie rauscharm das ist. Auf der anderen Seite aber auch, das Rauschen, was drin ist, hat dann schon Filmkorn-Charakter. Weil für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen einem klassischen ISO-Rauschen und einem Filmkorn. Weil ich da auch unterscheide von einem Korn, was auf einem Tri-X-Film drauf war oder von einem T-Max-Film oder von einem Ilford AP was weiß ich was Film. Also da bin ich, aber das ist jetzt auch, das ist nerdy. Ich habe irgendwann mal gesagt beim Shutter Talk, wir reden nicht über ISO-Zahlen, über Blende und über Verschlusszeiten.
Gut, dann musst du leider ein bisschen schneiden.
nein, machen wir nicht. Ist ja spannend.
Also es gehört ein bisschen zu diesem Projekt dazu, ne? dass man das vielleicht erwähnt. Ja.
Aber ich find's ja großartig, eben genau das zu machen, was ich gerade gesagt habe, etwas zu nutzen, wofür die Kamera vielleicht originär gar nicht gebaut wurde. Und da muss man sich ja fragen, ist die Kamera denn tatsächlich ursprünglich nur dafür gebaut worden, etwas zu zeigen, was wir sehen oder vielleicht auch was anderes? Bringt uns zum nächsten Projekt, was du hast, Passing Trains. Wir verlassen den Schwarz-Weiß-Bereich und sind voll in der Farbe.
Krasses Gegenteil, ja.
Gegenteil weiß ich gar nicht. Also auch da es sind nicht wirklich Langzeitbelichtungen, aber es sind Belichtungen von sich schnell bewegenden Objekten, Zügen nämlich.
Genau.
Erklär mal den Hintergrund.
Der Hintergrund, du meinst die Anfänge.
Zum Beispiel,
genau, der Anfang. Am Ende auch hier wieder war der Zufall im Spiel. Ich hatte einen Baum fotografiert, klingt jetzt banal, ist es vielleicht auch. Der war auf der anderen Seite der Bahnschienen. Das war noch in meiner Berliner Zeit, in der Nähe von Eberswalde, das weiß ich noch. Da habe ich den fotografiert und dann ist ein Zug durchs Bild gefahren. Weil der da lang fährt, da waren die Schienen so. Das war jetzt gar
normalerweise ein Moment, bei dem man sich ärgert.
Normalerweise würde man sich ärgern, ja. Aber das Ergebnis sah durchaus interessant aus. Es war jetzt noch nicht so in dem Look, den diese Serie am Ende hat. Aber es war ein Zug, der durch die Belichtungszeit, die jetzt nicht Langzeitbelichtung war, aber dazu geführt hat, dass der Zug eben hier eingefroren war, zieht dann natürlich ein Muster durchs Bild. Und dann habe ich damit weiter experimentiert und habe dann auch gemerkt, wie unterschiedlich eigentlich diese Waggons aussehen. Es sind in der Serie eben nur Güterzüge in dem Fall, die total farbenfroh sind, die sehr unterschiedlich sind. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, tatsächlich bewusst genau das zu machen. Da waren die Anfänge dann, da war ich schon wieder in Köln, oder war ich nicht schon wieder, sondern war dann in Köln. Da habe ich dann wirklich bewusst genau das fotografiert, bin also zu einer Stelle gefahren, die mir geeignet vorkam an der Bahn und habe mich hingestellt. Und ja, jetzt war ich vorher, bin ich quasi nah am Verdacht, Planespotter zu sein. Jetzt bin ich nah dran, Trainspotter zu sein. Aber der schlechteste Trainspotter der Welt, weil die Kamera 90 Grad zum Gleis macht normalerweise keinen Sinn. Ja, also so bist du kein guter Trainspotter. Insofern, wer da genau hinguckt, sieht dann, irgendwas macht er doch anders. Und das ist es auch, ne? Ich fotografiere keine Züge in dem Sinne, dass man einen Zug abbildet. Bildlich gesehen, du siehst es im ersten Moment eigentlich nicht, sondern der Zug fährt durch, genau 90 Grad. Belichtungszeit ist so lang, dass der eben ein Muster zieht und da sind wirklich unterschiedlichste Formen und Farben entstehen dadurch. Ist ganz spannend, weil ich weiß vorher gar nicht, was ich kriege. Ja, das passiert dann einfach und die Serie ist für mich damals noch gar nicht so das große Ding gewesen, aber das Echo darauf ist interessant. Ich glaube, das ist von den Sachen, die ich mache, ja, total fasziniert. Ich werde häufig darauf angesprochen. Ich glaube, da ist das eine natürlich diese Farbenfreude. In der Bearbeitung sind die Farben dann auch sehr stark rausgearbeitet. Ja, es geht ja nicht um dokumentarisches, genau so sah es aus. Deswegen habe ich da auch die Freiheiten, natürlich die Farben noch ein bisschen nachzubearbeiten. Das fängt erstmal den Blick. Und dann, wenn die Leute verstehen, ach, das sind Züge, das gibt diesem Ganzen so ein Aspekt, es sind nicht einfach nur bunte Farbflächen, ja, es sind Züge und die Geschichte dazu, wenn man sich dann den Text durchliest, den ich auf der Webseite auch schon habe, glaube ich, dann, also wenn man sich den Text dazu durchliest zu dem Projekt, dann gibt es noch mehr Gedanken dazu, nämlich die Vielfalt dieser Waggons, dieser Farben ist ja auch so ein Hinweis darauf, da drin sind ja auch unterschiedliche Sachen, also sehr viele unterschiedliche Güter, die transportiert werden. Und dann ist der nächste Schritt, aha, warte mal, Züge, die gibt es ja schon lange und macht man nicht alles mit LKW? Nein, Züge sind immer noch auch heute noch ein wichtiges Transportmittel, ein Teil unserer Gesellschaft eigentlich. Da wird alles Mögliche, was wir so konsumieren und brauchen, wird damit transportiert. Ja? Also da kann man, wenn man will und sich darauf einlässt, viel weiter noch drüber nachdenken, ohne das jetzt überhöhen zu wollen.
Ja, genau. Der Mensch zurzeit als Transportmittel mit dem Zug ist eher einem Abenteuer ausgesetzt.
Das stimmt.
Ist ein anderes Thema. Du bist heute auch mit der S-Bahn hergekommen. Es bleibt immer spannend mit der Deutschen Bahn. Wenn man sich deine Bilder anguckt, und ich habe hier diese Ordner vor mir mit dieser großen Bandbreite, die du da auch zeigst, eben von Überschaufensterpuppen, Züge, Flugzeuge, Landschaft, sehr viel Landschaft auch. Du hast ein tolles Buch gemacht mit sehr vielen Landschaftsbildern, From Where I Stand, dickes Buch. Wofür machst du die Bilder?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich verfolge keinen kommerziellen Zweck dahinter. Das vielleicht als erstes. Ich verdiene damit gar kein Geld. Das ist nicht mein Hauptberuf. Das gibt mir aber natürlich auf der anderen Seite sehr viele Freiheiten. Na, ich kann mich mit Dingen beschäftigen, die mich interessieren. Das ist so mein Hauptantrieb dahinter. Also wenn man sagt, wofür, dann ist das ja auch eine Frage nach warum. Also was ist der Antrieb dahinter? Und das ist für mich ein guter Weg, ein Mittel, mich mit einem Thema zu beschäftigen, das mich interessiert und es gleichzeitig festzuhalten, herauszuarbeiten. Natürlich ist es für mich auch im Werden einer fotografischen Serie, lerne ich Aspekte kennen von diesen Themen. Ja, ich habe mich mit Flugzeugen beschäftigt mal, weil es mich so ein bisschen interessiert hat, aber plötzlich jetzt viel mehr. Ne? Ich weiß viel mehr. Ich habe auch, das ist ein großes Glück in dem Fall, zwei Piloten, die ich kenne persönlich, die ich auch immer mal was fragen konnte, wenn ich bestimmte Sachen nicht verstanden habe. Natürlich kann man heute alles irgendwie im Internet rausfinden. Trotzdem ist es auch sehr schön, einfach jemanden zu fragen und sich zu unterhalten. Ich hatte auch, als ich für die Passing Trains fotografiert habe, kam jemand vorbei. Der sah witzigerweise sehr ähnlich aus wie ich, auch roter Vollbart, keine Haare oben drauf auf dem Kopf. Und wir standen dann beide da und der druckste so rum. Und dann habe ich war die ganze Zeit darauf vorbereitet, dass er mich anspricht. Hat er aber nicht. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe ihn gefragt, ob er sich fragt, was ich da mache. Und dann sagt er, nö, du fotografierst doch Züge, ne? Ja, ja, ja. Aber dann habe ich es ihm genauer erklärt und gezeigt und dann war er auch erstaunt, dass ich jetzt so eine Art von Fotos mache. Der wiederum hat früher in einem Ausbesserungswerk gearbeitet für Waggons und konnte mir dadurch auch mehr erklären zu Waggons und zu, am Ende ging es um Bremsen für Züge und all solche Themen. Also die jetzt für die Serie an sich nicht relevant waren, aber trotzdem interessant. Also es ist ein Eintauchen in Themenbereiche, mich damit zu beschäftigen und es auch irgendwo zeigen zu können. Das macht mir schon Spaß, ja, darüber zu reden. Also so wie wir beide jetzt heute darüber reden, über diese Themen, sind die für mich interessant, ein Teil meines Lebens eigentlich geworden. Und diese Vielfalt, hast du ja eben auch gesagt, es geht von Schwarz-Weiß zu knallbunten Farben, von Schaufensterpuppen zu Flugzeugen und über Blumenvasen, die dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind immer wieder unterschiedliche Themen, mit denen ich mich beschäftige und genauso kann ich mich da auch mit unterschiedlichen fotografischen Stilen dem widmen. Ja, ich habe lange Zeit versucht, meinen Stil, der Jan-Ole-Schmidt-Stil, ja, so die Idee, man sieht ein Foto, das ich gemacht habe und das kann doch nur der Jan-Ole Schmidt gewesen sein. Da bin ich ja komplett von weg, weil ich mir pro Thema überlege, wie kann ich das umsetzen, wie möchte ich das zeigen.
Da möchte ich aber einhaken, weil erstens finde ich, dass dieser Wiedererkennungswert oder die sogenannte fotografische Handschrift, die erzeugt man nicht selber. Also wenn du selber sagen möchtest, ich möchte ab jetzt immer in dem Stil so und so fotografieren, ich glaube, dass sowas nicht gut funktioniert, weil das ist ein intrinsischer Motivator, der nicht klappt. Ich glaube, dass eine Stilfindung, die funktioniert von außen und die funktioniert für dich als Fotograf, als Künstler im ganz groben Sinn mal, funktioniert die unterbewusst und die wird von außen wahrgenommen. Bei mir ist es genauso. Die Edda Fahrenhorst, die Kuratorin, die hat mal, als ich gesagt habe, naja, ich habe ja nicht das eine Thema, ich habe ja nicht den einen roten Faden, der sich durch meine Fotografie zieht, was bei mir ja genauso ist. Ne? Ich fotografiere Steine, abstrakte Mehrfachbelichtungen, ich fotografiere Autos, ich fotografiere Landschaften und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, nee, das ist richtig, dein Faden ist bunt. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und auch dazu so dieses nicht in eine Schublade gesteckt werden zu können, vielleicht auch zu wollen, aber dafür vielleicht in einen Schrank, der verschiedene Schubladen hat. Und um das abzuschließen, ich sehe bei deinen Bildern, ich sehe sehr wohl eine Handschrift. Und ich glaube, ich könnte, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt so viele Bilder von dir gesehen habe, aber ich glaube, dass da schon ein Wiedererkennungswert drin ist.
Ja.
Aber nochmal, das ist ja etwas, was sich entwickelt, genau wie eine tatsächliche Handschrift.
Ja, also ich würde auch behaupten, dass man bei dir da diesen roten Faden sieht. Also insofern ist es vielleicht dann bei mir auch so irgendwo, ja, kann sein. Und das wäre auch schön. Ich glaube aber, wie du sagst, es ist diese Idee, und die hatte ich tatsächlich, dass es einen Stil gibt, den ich wirklich perfektioniere, den ich verfolge, und genau das ist mein Ding und ich mache nichts anderes, sondern konzentriere mich darauf, genau das zu perfektionieren. Das war die Idee. Und das ist nicht meine Art zu fotografieren. Das hat sich dann rausgestellt, weil dafür bin ich, glaube ich, zu vielfältig interessiert und auch zu vielfältig neugierig auf neue Themen. Also dann das wäre ja quasi dann ab jetzt immer das Gleiche eigentlich stilistisch, ne? Und das ist es nicht. Also insofern, ja, ist ein roter Faden, das wäre schön, wenn der da ist, das bestimmt. Aber diese Freiheit zu haben, das nächste Projekt wieder komplett anders zu fotografieren, das ist toll.
Ja, man würde sich auch beschränken. Also wenn man eine Idee im Kopf hat, sich aber selber dann zensiert und sagt, nö, mache ich nicht, weil dann erkennen die Leute vielleicht nicht wieder, dass das von mir ist. Das ist ja totaler Quatsch.
Ja. Ja, ja, also das möchte ich ja nicht. Und wie gesagt, ich habe ja auch kein höheres ökonomisches Ziel sozusagen zu erreichen mit meinen Fotos. Ich mache da im Prinzip, was ich will. Ja, und das ist genau diese Freiheit. Und wir kommen von der Frage, warum mache ich das eigentlich? Ne? Was ist mein Antrieb? Und am Ende, wenn ich es auf ein Wort oder sagen wir zwei, ich gönne mir zwei Wörter, dann ist es Interesse und Faszination. Die lebe ich darüber aus, sozusagen.
Eigentlich war die Frage auch noch, wofür du das machst. Und das ist ein bisschen was anderes als dieses Warum.
Das stimmt.
Weil das Wofür ist das, was passiert nach dem Fotografieren und vielleicht nach dem Ausarbeiten, nach der ganzen Post und so weiter. Ganz, ganz häufig ist es so, dass Bilder dann einfach irgendwo in der Schublade verschwinden oder auf einer Festplatte und das war's dann. Bei dir ist es ein bisschen anders. Du produzierst da, das liegt vielleicht auch an deinem Arbeitgeber,
ja.
Dass du bei Whitewall näher dran bist an den Produkten, vielleicht auch ein bisschen mehr spielen kannst damit. Aber du hast eine Sache und die finde ich wirklich, die möchte ich als Anreiz nehmen für alle Menschen, die das gerade hören und vielleicht auch die Idee gut finden. Du hast einen Bilderrahmen, da kommt jeden Monat ein neues Bild rein.
Ja.
Also wir alle haben ja einen Wechselrahmen zu Hause. Egal jetzt, welcher Hersteller das ist. Aber ganz oft ist der Wechselrahmen, wird einmal mit einem Bild bestückt, Punkt, das war's. Aber die Idee, dass man, eigentlich ist es fast banal, den Wechselrahmen eben seinem originären Zweck zuzuführen und die Bilder da drin zu wechseln und dann jetzt auch noch im regelmäßigen Tonus, jeden Monat, als Kalender dann auch, die finde ich extrem charmant.
Ja, genau, ich habe diesen Wechselrahmen, der hängt bei mir im Wohnzimmer und ich habe mir am Anfang ein Layout gemacht. Da steht unten der Monatsname, dann gibt es so einen
kleinen. Ist richtig als Kalender auch.
Ja, es ist ein Kalender, ja, genau. Also nicht jetzt mit Kalendarium, wo jetzt die einzelnen Tage markiert sind. Mehr als der Monatsname steht nicht drauf. Aber die Idee dahinter war zum einen, ja, immer das Motiv wechseln zu können, also regelmäßig etwas Neues da zu sehen. Interessant ist aber auch daran, dass ich einen Kalender habe, bei dem ich mir nicht im Dezember über 12 Motive des Folgejahres Gedanken machen muss, weil ich natürlich sehr viele Fotos mache im Jahr und die dann auch geprintet haben möchte. Ich möchte sie an der Wand hängen haben, ich möchte sie zeigen und auch sehen, und sehen heißt dann nicht nur am Screen, sondern eben geprintet. Und jetzt müsste ich ja sehr lange warten, wenn es ein Kalender sein soll, bis ich die wieder zeigen kann. Also ich habe quasi zwei Themen da drin. Einmal wirklich regelmäßig ein neues Bild zu sehen als Kalender, einmal im Monat. Aber auch eben den jetzt im Laufe des Jahres entstehen zu lassen. Erst, der ist eigentlich erst am Ende des Jahres fertig. Ja, im Dezember. Jetzt gerade, da muss ich nachher noch hin, tatsächlich, zum Späti meines, zum Kiosk, nee, zum Bütchen, sagt man hier, meines Vertrauens. Da wartet der Dezember-Print auf mich. Und dann.
Wieso?
Weil ich ihn dahin bestellt habe.
Ach so. Ich dachte, du müsstest das Foto noch machen von
deinem. Nein. Ich habe ihn da hinschicken lassen, weil ich selber ja nicht unbedingt zu Hause bin. Insofern mache ich das immer so. Aber genau, und dann ist der Kalender für dieses Jahr vollständig. Ich habe dieses Jahr immer das gleiche Layout genommen. Es wird für nächstes Jahr, wenn ich das so weitermache, dann ein neues Layout geben in dem Sinne, also andere Typo und so weiter. Aber die Idee ist natürlich die gleiche. Ich kann aber auch im nächsten Jahr sagen, auch im Februar irgendwie, da nehme ich das alte wieder, weil da steht ja gar kein Jahr drauf. Ich habe also dann irgendwann mal eine Sammlung an Februar-Prints, an März-Prints, die ich immer benutzen kann. Und wenn ich keins von denen nehmen möchte, die ich habe, mache ich ein neues. Ich muss das aber nicht jeden Monat tun. Ja, ist ein ganz interessantes Projekt und auch das habe ich ja regelmäßig auf Instagram dann gepostet und auch dazu einiges an spannendem Feedback bekommen. Ja, ist schon interessant und es ist relativ einfach, dann auch die Nachbestellung zu machen. Da scannt man einfach einen QR-Code, der hinten drauf ist und dann hast du alles fertig eingestellt, lädst dein Bild hoch und kriegst den Print nach Hause und legst ihn ein und das ist ein tolles Thema. Ja.
Warte mal, wo ist der QR-Code drauf?
Der ist hinten auf dem Rahmen drauf.
Okay.
Also wenn du bei uns einen Print in dem Wechselrahmen bestellst, in dem Magnetwechselrahmen, dann ist hinten ein QR-Code drauf, den kannst du scannen, da ist auch eine Nummer, das kannst du auch am Laptop machen und damit bestellst du dann genau, passgenau den Print nach für diesen Rahmen. Der ist dann auch so, dass unter dem Passepartout ein Weißrand ist bis zum Rand, also legst das rein, du musst es nicht mehr positionieren, du musst es auch nicht festkleben am Passepartout. Es liegt einfach drin, also es dauert wirklich ein paar Sekunden, das zu wechseln im Grunde und das Nachbestellen ist eben auch entsprechend einfach. Ja, also das ist so ein tolles Zusatzfeature, was wir da haben. Und das ist genau für solche Zwecke perfekt.
Ja, cool. Also ich werde das auch machen. Ist auch ein, wir haben jetzt Weihnachten. Schönes Geschenk auch.
Ja, absolut. Da musst du Alex jeden Monat weiter schenken dann, aber ist ja auch gut.
Nö, ich würde direkt einen Umschlag dazu liefern mit einem Batzen Bilder, mit 12 Bildern drin und
so.
Dann so mach selber.
Ja. Es sieht natürlich auch nochmal ein bisschen anders aus als ein Kalender an der Wand, weil es eben eine Rahmung ist. Ne? Ja, und du hast dann da dem ganz normalen einen etwas höheren künstlerischen Anspruch sozusagen verliehen.
Ich würde das allerdings auch gar nicht Kalender nennen, so für mich, sondern auch diese monatliche Wechselgeschichte ist ja nur ein. Ja, es ist ein Hilfsmittel, um einen Tonus da reinzubringen. Aber ich finde die Idee charmant, dass wir haben alle irgendwo ein Bild an der Wand hängen. Und sehr häufig auch in der Ecke, die wir sehr häufig sehen. Also wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, sitze ich meistens auf der gleichen Stelle und gucke auf die gleiche Wand mit dem gleichen Bild. Da aber sich die Freiheit zu bewahren, das regelmäßig mal anders zu machen, also sich da ein neues Bild hinzuhängen im gleichen Rahmen, wahrscheinlich sagen jetzt alle, ja klar, macht doch jeder, aber für mich war das neu, ich finde das super.
Ja, und ich glaube, es macht dann doch auch nicht jeder, weil wie du eben eingangs auch schon gesagt hast, oft ist ein Wechselrahmen dann doch eher ein langlebiges Thema oder ein langlebige Kombination aus Rahmen und Motiv und das wird dann nicht so oft gewechselt. Wir haben das ganze Thema und das ist am Ende von dem Gunnar, den kennst du auch, einem Kollegen von mir, da hat das ganze Kalender 2.0 getauft, als ich ihm davon erzählt habe. Und ja, genau, es ist kein Kalender, sondern es ist irgendwo eine andere Version eines Kalenders. Ja, aber
der Gunnar.
Ja.
Cool. Wir könnten noch über viele Dinge weitersprechen. Ich möchte euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber dazu einladen, euch vielleicht selber ein Bild davon zu machen, was Jan-Ole Schmidt macht. Dafür ist seine Internetseite ein ganz guter Anlaufpunkt, der Instagram-Kanal. Wo gibt es noch Möglichkeiten, Sachen von dir zu sehen, dich zu verfolgen, zu stalken?
Im Grunde hast du jetzt schon die beiden genannt. Das ist eigentlich das Wesentliche, wo ich aktuell unterwegs bin. Ich träume natürlich davon, irgendwann mal eine Ausstellung zu haben. Das wird vielleicht passieren. Dann liest man das aber auch auf diesen beiden Kanälen. Ansonsten ist es das, ja.
Ja, also spannende Projekte. Das nächste Buch werden die Flugzeuge. Ja, auch über das Thema Buch hätten wir jetzt noch ewig weiterreden können, aber irgendwann ist auch der Sack mal zu. Bücher zu machen ist eine feine Sache. Einfach mal machen. Bilder sind dafür da, Fotos sind dafür da, dass sie gesehen werden und nicht irgendwo auf der Festplatte einen Datentod zu sterben.
Ja, und das Haptische eben gedruckt ist natürlich tatsächlich auch nochmal was anderes und das ist in Buchform so, das ist als Bild an der Wand so, es ist auch als Bild in der Mappe so. Weiß noch, dass wir haben uns ursprünglich kennengelernt, das war im Kontext von Whitewall, aber es war in Zingst, in der alten Turnhalle heißt es, glaube ich, da war eine Veranstaltung, du warst da schon in der Halle und hast gerade deine Mappe neu bestückt oder zum Teil neu bestückt. Und darüber sind wir so ins Gespräch gekommen und du hast mir damals deine Mappe dann auch gezeigt. Ja, und das sind eben A3-Prints auf Feinartpapier. Und du hast mir eben nicht deinen Instagram-Account unter die Nase gehalten, sondern wir sind gemeinsam deine Mappe durchgegangen und haben die durchgeblättert und haben die Bilder angefasst im Prinzip, beim Anschauen. Und das ist einfach was anderes. Und das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, das ist auch was, was jedem oder jeder, der sich sowas anschaut, zum Beispiel eine Portfolio-Mappe, kann aber auch eine Ausstellung sein, kann auch ein Bildband sein. Das bleibt einem einfach anders im Gedächtnis als die Flut an Bildern, die man digital sehen kann.
Ja, also Bilder machen und dann Bilder machen. Vielleicht ein guter Aufruf. Ole, danke fürs Gespräch und ich freue mich auf alles, was da noch kommt und worüber wir zusammen sprechen und was wir auch zusammen noch machen werden.
Ja, vielen Dank und schön, dass ich heute bei dir sein durfte hier im Podcast.